wiederkehrende Prüfung, DIN VDE 0701 702, let's go! Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer, der sich am meisten selber feiern kann, präsentiert euch mal wieder den Podcast, um elektrotechnische Inhalte besser zu verstehen. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der elektrischen Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Funktionsweise bei euch zu Hause, im Haushalt, im Betrieb, aber auch im Handwerk. Und genau um diese Betriebsmittel geht es nämlich heute, und zwar geht es mir heute um ein Thema, welches ich an der Handwerkskammer höchstpersönlich doziere. Das heißt also, ein ausgewählter Kreis, der natürlich entsprechend tief in die Tasche greift, weil diese Lehrgänge sind nicht gerade günstig, aber umso wichtiger, dürfen bei mir persönlich unterrichtet werden und von meinen, zahlreichen Erzählungen von meinem Podcast direkt profitieren. Und es geht hier um den Lehrgang Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeit. Ihr wisst ja, ich habe ja einmal die Elektro-Azubis, das heißt also, ich bilde auch Elektrofachkräfte im Handwerk, aber auch Betriebstechniker, das heißt IHK-Industrie bilde ich ja mit aus. Und aber jetzt auch noch an der Handwerkskammer, beziehungsweise auch an meiner Schule sowieso, die Heizungsbauer, SHK, sehr, 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 sehr wichtige Leute. Und das ist ja so gewollt, dass eigentlich der Heizungsbauer auch elektrische Arbeiten im Heizungsraum macht. Sehr vernünftig finde ich mittlerweile, was ich öfter höre, dass wenn man wirklich sich gar nicht dran traut, obwohl man es dürfte mit dem Gesellenprüfungsschein, dass man da dann schon das ein oder andere machen dürfte, aber dass der eine oder andere Heizungsbauer dann sagt, nee, weißt du was, traue ich mich nicht dran. Und das finde ich sehr, sehr vernünftig. Und deswegen kommen sie dann extra nochmal zu mir, um hier das ein oder andere nochmal zu lernen, um eben für diese festgelegte Tätigkeit, darüber habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, was das alles bedeutet, dafür ausgebildet zu sein und auch die Gefahren des elektrischen Stroms, die Sicherheitsregeln und so weiter zu lernen. So, und heute soll es ja um die Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0701 702 da gehen. Und keine Sorge, es wird jetzt kein Herumrattern von trockenen Infos. Also ich werde das ziemlich nass hier präsentieren. Nichtsdestotrotz werde ich euch grundlegende und wichtige Dinge an die Hand geben, denn bestimmt viele von euch haben ihn schon bei sich im Betrieb sichten können. Und zwar den externen Prüfer vom Kreis oder von bestimmten Firmen oder der bestimmte Mitarbeiter, welcher alle Geräte, die einen Stecker haben, in regelmäßigen Abständen mit seinem kleinen Messgerät prüft. Safe haben den schon ganz, ganz viele von euch gesehen, kennen vielleicht den einen oder anderen auch und sagen sich, ja, der richtet sich immer sein Räumchen ein bei uns in der Schule oder sonst wo und dann ist er erstmal ein paar Tage da beschäftigt, misst da alles durch und dann geht er wieder, macht Feierabend, macht da überall seinen TÜV-Kleber drauf, diesen DGUV-Schrift 3 ist es. Und Stecker wird eingesteckt, das Messgerät knackt und piept und dann, ja, am Ende gibt es, wie gesagt, die kleine Plakette, geprüft nach DGUV-Vorschrift 3. Aber jetzt die Frage, was passiert da eigentlich genau in dem Messgerät und was umfasst diese gesamte Prüfung eigentlich? Und da klärt Giancarlo the Teacher, der Lehrer, der sich am meisten selber feiert, einmal auf. Also, grundsätzlich geht es ja darum, den ordnungsgemäßen Zustand der elektrischen Anlage und der zugehörigen Objekte sicherzustellen, welche zum Beispiel aufgrund von Alterung oder Veränderungen in regelmäßigen Abständen wiederkehrenden Prüfungen unterzogen werden müssen. Was heißt das jetzt? Alterung, das kann sich jeder selber denken, ja, dass irgendwann mal Weichmacher raus ist und irgendwann mal was porös wird von der Leitung über Kontakte, ja, dann wisst ihr selber, oh, ich habe da irgendwie einen Kabelbruch. Aber Veränderungen, damit ist jetzt zum Beispiel gemeint, wenn ihr, allein schon ist es eine Veränderung, wenn ihr mit eurem Rechner, das heißt eurem PC plus Desktop plus Tastatur, Maus, allem, umzieht oder euren Arbeitsplatz umbaut, ja, kommt ein neuer Tisch, vielleicht ein höhenverstellbarer Tisch, wenn der Chef mal ein bisschen Kohle locker macht, weil im Prinzip, ihr seid teurer, wenn ihr ausfallt, wegen Rückenschmerzen, aber nur mal so by the way, also wenn ich Chef wäre, ich würde meinen Mitarbeitern sofort das ganze Equipment stellen, ich würde gar nicht lange rumdrucksen, weil das würde es ja auch den Gewinn so ein bisschen drücken, hat man wenig so viel Steuerlast, ist alles Betriebsausgaben. Ich weiß gar nicht, was hier sich so rumgedruckst wird. Aber gut, okay. Anderes Thema. Und hier ist aber schon der wichtige erste Punkt. Auf diese Wiederholungsprüfung muss der Betreiber der Anlage, also du, ich, einfach jeder von uns, vom Hersteller her oder vom Errichter der Anlage in den Betriebsanleitungen ausdrücklich hingewiesen werden. Auf diese Wiederholungsprüfung müssen wir hingewiesen werden. Das ist wie im Prinzip bei dem kleinen Aufkleber mit dem TÜV bei euch beim Auto. Da steht dann wirklich so, okay, jetzt muss ich wieder zum TÜV. Das heißt, es ist in eurer Verantwortung, ich wurde darauf hingewiesen. Dann hat im Prinzip der Hersteller das in dem Moment abgegeben. Und wir müssen ja, bevor jetzt irgendwie wir einen bösen Nachbarn haben, ich glücklicherweise hier jetzt, naja gut, der ein oder andere Allmann, der verpfeift schon gerne, wo ich mir denke, wofür? Auf der anderen Seite hat man auch nette Nachbarn, die sagen, hier, hör mal, du musst mal wieder zum TÜV, seh mal zu. Ja, und dann ist man dankbar dafür. Oder auch Arbeitskollegen, da habe ich auch sehr, sehr freundliche Arbeitskollegen, die dann mal sagen, hier, hey, Giancarlo, schau mal da. Und das ist hier bei diesen Geräten, bei den Elektrogeräten, dasselbe Prinzip, weil die sind ab dem Zeitpunkt nicht mehr sicher. Und wenn dann ein Elektrounfall passiert, was auch immer, Leute, das, ihr könnt gar nicht wissen, was da für dumme Sachen passieren. Jeden Morgen steht ein Dummer auf, ihr wisst es. Und da ist es jetzt so, der Anlagenbetreiber seid ja, also ihr betreibt ja die Anlage, aber ihr seid ja nicht derjenige, dem der Rechner gehört oder sonst irgendwas. Und dann ist im Prinzip euer Chef dafür verantwortlich. Und dann muss eben in einem regelmäßigen Turnus, in diesen Prüffristen, da reden wir noch drüber, muss dann eben einer kommen, der das Ganze prüft. So, weil es dient ja der Sicherheit und gewährleistet, dass die Geräte den Anforderungen hinsichtlich Schutzmaßnahmen und ordnungsgemäßer Funktionalität entsprechen. So langweilig das jetzt klingt, ist aber immer noch wichtig. Und der Umfang der Prüfung ist in der DIN VDE 005-100, also Wiederholungsprüfung, und der DIN VDE 0100-600, dazu habe ich auch eine ganze Reihe gemacht, also besichtigen, messen, erproben, Erstinbetriebnahme von Geräten und Anlagen und auch hier mit diesem Dokumentationshinweis, es ist alles da drin festgelegt. Und diese Prüfintervalle, also wann immer wieder der neue Aufkleber drauf muss, das wird in der DIN VDE 0701, 0702 sowie der DGUV Vorschrift 3 geregelt. Und im Prinzip, das habt ihr Azubis alle in euren Tabellenbüchern. Safe, 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 verspreche ich euch. Nur mal ein bisschen blättern, mal ein bisschen mit dem Buch beschäftigen, mit eurem, ich sag mal, Google oder eurem ChatGPT in Hardware-Version, weil das dürft ihr benutzen, Smartphone nicht. Und da habt ihr genau diese VDE, also die 005-100, 00-600, 0701, 0702. Das sind drei DIN-VDEs, die in der Ausbildung jetzt wichtig sind. Beim Meisterkurs, andere Geschichte, da kommt nochmal was oben drauf. Aber wie gesagt, das ist sowas, das solltet ihr auf jeden Fall kennen können. Und bei der wiederkehrenden Prüfung, da wird jetzt vorausgesetzt, dass bei Inbetriebnahme oder Instandsetzung der Anlage eine Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600 schon stattgefunden hat. So, und jetzt ist aber die Frage, wer darf jetzt eigentlich prüfen? Und wer aufgepasst hat beim Podcast, der weiß es, klar, eine Elektrofachkraft. Elektrofachkraft, Elektroniker, Betriebstechnik, Energiegebäudetechnik, Automatisierungstechnik, Gebäudesystemintegration und so weiter. Aber auch Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten. Ja, genau. Das sind die Jungs und Mädels, die Männer und Frauen, die zu mir kommen in den Abendkursen, in Intensivkursen und sich da von mir berieseln lassen nach der Arbeit nochmal abends 18 bis 21 Uhr. Läuft, Leute, wirklich. Also dann, ich meine, hier den Podcast, ihr hört, ich bin immer saumäßig motiviert, aber auch mich abends 18 bis 21 Uhr und dann nochmal die ein oder anderen, die absolut wenig mit E-Technik zu tun haben oder vielleicht auch gar nichts davon wissen möchten, die hier hingeschickt wurden und sagen, oh, Chef sagt, ich soll das machen, wir brauchen einen. Dann nochmal zu motivieren ist schwierig, ist hartes Brot, aber ihr macht euch nur noch teurer. Also ihr investiert eure Zeit in euer Humankapital und das ist verdammt wertvoll. Also, Elektrofachkräfte dürfen prüfen. Und jetzt ist die Sache bei der Wiederholungsprüfung, der Prüfer muss auch Erfahrung bei der Prüfung vergleichbarer Anlagen besitzen. Hört sich jetzt ein bisschen an wie bei einem Bewerbungsgespräch. Wir hätten gerne einen, der 20 Jahre jung ist, aber schon 20 Jahre Berufserfahrung hat. Ist in dem Fall jetzt nicht unbedingt so vorgesehen. Mittlerweile nimmt ja auch jeder Ausbildungsbetrieb alles, was gerade auslaufen kann, wo wir ja Fachkräftemangel haben. Aber, und da kann ich euch echt ein Lied von singen, ich habe teilweise Schüler in Berufsfachschulklassen, wo ich mir denke, puh, Alter, Besen halten ist nicht ganz deine Stärke, aber vielleicht kannst du was anderes, außer mit dir Luft wegatmen im Unterrichtsraum. Okay, aber hier ist es so, ihr bekommt ja schon die Praxis in der Ausbildung als Elektroniker oder Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, dass ihr das schon mal im Betrieb oder, wenn ihr bei Giancarlo the Teacher Unterricht habt, schon mal da so ein bisschen mit den Messgeräten in Kontakt kommt, die Messwerte kennt, im Tabellenbuch wisst, wo es steht. Und die Elektrofachkraft ist nämlich hinterher auch verantwortlich für die Durchführung aller notwendigen Tätigkeiten im Rahmen der Prüfung. Und damit ist im Prinzip wie bei allen Prüfungen, also Sichtprüfung, Messung, Bewertung ist damit gemeint. Ja, also nochmal, besichtigen, messen, erproben. Also Beschädigung oder Abnutzung, sieht man ja schon vorher. Isolationswiderstand, Schutzleiterwiderstand, Schutzleiterstrom, Berührungsspannung. Das sind so diese vier wichtigen Messungen bei der Wiederholungsprüfung von jetzt zum Beispiel handgeführten Geräten. Und natürlich auch die Bewertung der Ergebnisse, gut oder nicht gut, Gerät in Betrieb lassen oder mitnehmen. Oder aber auch die Dokumentation, das heißt also alles schön eintragen, das Prüfprotokoll übergeben, all das ist hier umfasst in der 0701 702 DGUV Vorschrift 3. Und den Auftrag zur Prüfung selbst erhält man vom Anlagenverantwortlichen, also der Betreiber der Anlage oder eben dem Eigentümer der Anlage, sprich dem Chef der Firma, in der ihr arbeitet. Das heißt auch für euch wieder in dem Moment, ja, ihr könnt den Chef bei einem abgelaufenen DGUV-Zettel oder Kleber, könnt ihr ihn darauf hinweisen, hier Kollege, da ist was, müsst man mal wieder prüfen. Auf der anderen Seite, wenn er es nicht macht, seid ihr raus. Ihr seid so oder so raus. Ja, es ist seine Verantwortung. Wenn ihr einen eigenen Betrieb habt, dann würde ich mir auf jeden Fall eine Erinnerung in Google-Kalender reinmachen oder ich würde mir, kann man sich ja im Prinzip überall hinmachen, so eine kleine Erinnerung, ach, jo, der läuft wieder ab. Ich meine, machst du den Zettel drauf und ab dafür. Ja, ich meine, es geht immer um die Sicherheit und Sicherheit wird in Deutschland extremst groß geschrieben. Okay, und wie gesagt, gliedert sich diese Wiederholungsprüfung wie auch die Erstprüfung in das Besichtigen, Messen, Erproben. Fragt sich als nächstes, welche Prüffristen sind ihr einzuhalten? Denn, ich sag mal so, wenn irgendwie was bei dem Ganzen nicht stimmt, ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Ablaufdiagramm, wenn jetzt irgendwie mal ein Gerät kaputt sein sollte oder einen Defekt haben sollte oder der Messwert nicht stimmt, dann wird nicht sofort der erste Messwert für bare Münze genommen, sondern vielleicht wird noch ein zweites oder ein drittes Mal gemessen und dann wird gesagt, hier Kollege, das Gerät, entweder reparierst du es oder tauscht es aus. Es wird dir gesagt, was da kaputt ist oder welcher Messwert nicht stimmt. Dann muss natürlich auch die Fachkraft wissen, kann ich da überhaupt was machen? Muss ich ein neues Anschlusskabel machen? Muss ich schauen, dass vielleicht irgendwie eine Schraube nicht richtig festgezogen ist, weil der Widerstand, der Übergangswiderstand nicht stimmt? Also Kleinigkeiten. Kann man sagen, okay, Reparatur nach Rücksprache. Und dann wird das Ganze erneut gemessen, das Gerät, wenn jetzt irgendwie ein Defekt sein sollte. Und dann wird das Ganze am Ende wieder dokumentiert. Kennzeichnung, also dieser DGUV-Zettel drauf. Und danach wird der nächste Prüftermin festgelegt. So, aber jetzt, wie gesagt, diese Prüffristen. Welche Prüffristen sind einzuhalten? Und grundsätzlich müssen die Prüffristen so bemessen sein, dass die vorhersehbar entstehenden Mängel rechtzeitig festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Abstände zwischen den Prüffristen oder diesen Prüftagen so kurz sein müssen, dass man mögliche Schäden oder Probleme an den Geräten entdecken kann, bevor etwas kaputt geht oder gefährlich werden kann. Nehmen wir als Beispiel mal das Anschlusskabel von so einem Wasserkocher. Ja, Wasserkocher hat jeder von euch an der Arbeit. Denke ich mal, ja, weil es gibt ja nicht alle Kollegen, die Kaffee trinken. Da gibt es welche, die wollen Tee trinken. Und wenn die Kaffeemaschine nicht das heiße Wasser ausspuckt, braucht man eben extra Wasserkocher. So, egal. Vielleicht habt ihr auch zu Hause einen. Ihr könnt euch jetzt alle eindenken. Wasserkocher. So, das Kabel vom Wasserkocher. Also alles, was einen Stecker hat, wird ja geprüft. So, kommt der Prüfer hin und sagt, okay, Kabel wird regelmäßig benutzt und könnte dadurch nach 2 Jahren wahrscheinlich beschädigt sein. Und deshalb muss es vorher, also vor diesen 2 Jahren, vor den 24 Monaten geprüft werden. Und dann sagt man sich, komme ich jetzt nach 1,5 Jahren, das heißt also 18 Monaten, oder komme ich vielleicht sogar einmal im Jahr? Weil ich meine, es gibt bestimmt noch andere Geräte neben dem Wasserkocher, was dann geprüft werden müssen. Und wenn sowieso Sicherheit vorgeht, ist wie ja ein wiederkehrender Termin, wie so ein Wartungsvertrag, wenn man möchte, bei einer Heizung. Ja, muss man zwar ein bisschen Geld für die Hand nehmen, wie gesagt, Sicherheit geht ja vor. Ja, ich verstehe auch, wenn jetzt der ein oder andere jetzt am Auto sitzt und sagt, okay, weißt du was, in den USA, der TÜV ist nochmal anders, oder im Ausland, da haben wir auch nicht so viele Tote. Jo, die Regeln in Deutschland sind andere. Wir müssen uns leider hier mit dem begnügen, was wir haben. Wir bezahlen ja auch sau viele Steuern. Ich meine, ich habe es erst vorhin wieder gesagt gehabt, wenn du überlegst, dass Werbung gemacht wird im Radio für Flug irgendwo hin, dann mit der AIDA und das für 499 Euro. Und dann sagt mir einer, ich soll mit dem Auto weniger fahren wegen CO2. Aber wenn einer irgendwo hinfliegt und dann noch eine Woche mit einem Kreuzer rummacht, der hat so viel CO2 ausgestoßen, wie ihr alle Handwerker in einem Jahr zusammen. Ja, und dann denke ich mir, wofür sollen wir in die Tasche greifen, damit die ihre Schiffsreisen günstig anbieten können, damit irgendwelche fetten Amerikaner auf diesen Dingern nach Griechenland segeln können und dann sich einen Esel packen und in Santorin den Berg hoch galoppieren, ja. Also mal ohne Spaß, Leute, ja, da verstehe ich absolut, das ist komplett out of consensus, aber gut, wer die Grünen wählt, weiß genau, was er da zu tun hat. Okay, also, Ziel ist also jetzt klar, gefährliche Situationen wie Stromschläge oder Brände mit diesen Wiederholungsprüfungen zu verhindern. Es geht entsprechend also darum, Probleme frühzeitig zu erkennen und nicht erst, wenn das Ganze zu spät ist. Und die Länge der Prüfintervalle kann aber auch mehrere Jahre betragen. So, und da habe ich jetzt mal ein schönes Beispiel für euch, nämlich euren Desktop-PC. Ja, oder Lampen in einem Büro. Da diese Geräte ja selten bewegt werden und normaler Nutzung unterliegen, haben wir ein geringeres Risiko vorliegen. Und das Prüfintervall wäre hier zum Beispiel alle 2 bis 4 Jahre, abhängig natürlich von den Betriebsbedingungen. Wenn jetzt konstante Temperatur ist, kein Problem. Wenn jetzt gewusst wird aber, dass da regelmäßig umgezogen wird, dann ist es nochmal eine andere Geschichte. Aber ich sag mal so, wenn einmal im Jahr im Umzug ist und ihr den PC jetzt mal abbaut und dann woanders wieder hinstellt, dann redet man nicht hier von einer starken Nutzung. Also bei einem Wasserkocher, den habe ich ja täglich in der Hand hin und her bewegt und so weiter, Kabel raus, rein, ihr wisst Bescheid. In Anlagen mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko aber, da werden auch kürzere Fristen gefordert als 2 bis 4 Jahre jetzt. Das sind schon mit die längsten Fristen. Und zwar zählen hierzu die sogenannten handgeführten Maschinen, wie unter anderem Winkelschleifer, Stichsäge oder auch Bohrmaschinen. Denn die habt ihr ja täglich, zum Beispiel in der Werkstatt, in Gebrauch. Und hier haben wir ein erhöhtes Sicherheitsrisiko vorliegen, da diese Geräte ja, wie gesagt, oft benutzt und natürlich auch mechanisch beansprucht werden. Und da muss ich jetzt als Elektroniker, gerade ich, ohne Spaß, ich sag's euch, in der Ausbildung, da ging's mal darum, wir sollten mal so eine Verlängerungsleitung mal aufwickeln. Und das Aufwickeln von langen Leitungen und Kabeln, das lernt man in der Ausbildung. Also in einer guten Ausbildung kriegt man da vom Ausbilder mal so einen 50-Meter-Ring dahingeschmissen und dann wird gesagt, wickel den mal auf. So, und dann haben wir so einen Bauern gehabt, der war, ja, über mir, war 3. Lehrjahr, ich war 2. Lehrjahr. Was hat der gemacht? Der hat das so um den Ellenbogen und die Schulter hat er das so gewickelt. Also er hat das so unten und hat sich das dann so gewickelt. Und der Ausbilder natürlich hat er sich an den Kopf gepackt. Nichtsdestotrotz, ich habe das dann immer schön vernünftig gemacht, dass ich einen schönen, sauberen Ring hatte. Ich hatte das irgendwie auch durch Papa, durch Heimarbeiten und so weiter immer mal wieder mitbekommen. Denn die Sache ist ja folgende. Wo haben wir die meisten Kabelbrüche zu Hause? Bei einem Föhn, bei einem Haartrockner, bei einem Glätteisen, weil die Mädels, die wickeln das einfach ganz, 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 ganz eng drumherum, weil das Kabel könnte ja wegfliegen. Und deswegen gibt es zwar diese kleinen Zugentlastungen an den Handgeräten, nichtsdestotrotz, durch diesen Zug und immer dieses Geknicke Klar haben wir flexible Leitung und Kabel, aber Leute, trotzdem passieren genau das deshalb. Durch unsaubere Verlegung bzw. unsauberes Wickeln passieren eben diese Kabelbrüche. So, und hier haben wir jetzt das bei den Handgeräten. Die sind natürlich oft im Betrieb und auch, wenn man hier immer wieder sauber arbeitet, das Gerät immer wieder schön sauber macht, die Geräte immer wieder sauber irgendwo weglegt, auf Baustelle kann man nicht immer drauf achten. Und dann passiert es natürlich, dass ich die Handbohrmaschine mal kurz auf den Boden lege, dann vielleicht noch mit meinen Sicherheitsschuhen drüber laufe. Alles natürlich alltäglich. Und da möchte ich jetzt nicht sagen, oh, pass da auf und so weiter. Ich habe dafür Verständnis. Ja, ist ganz klar. Und deshalb müssen ja hier die Fristen natürlich auch kürzer sein. Wie gesagt, weil wir ein erhöhtes Risiko haben. Also hier besteht das Risiko für Beschädigung, defektes Kabel, beschädigter Schutzleiter, beschädigtes Gehäuse. Also Kleinigkeiten, die sind jetzt hier eben in einem anderen Sicht zu sehen oder in einem anderen Blickwinkel. Ja? Und das Prüfintervall wäre hier bei so einer Handbohrmaschine alle 3 bis 6 Monate oder sogar öfter, zum Beispiel in der Baustellenumgebung. Könnt ihr euch denken, wie bei so einer RCD, die solltet ihr auch einmal alle 6 Monate mal betätigen bei euch zu Hause. Wer macht's? Die wenigsten. Und auf Baustelle sollt ihr auch die RCD einmal am Tag die Testtaste betätigen. Und hier ist es dann ganz genauso. Eigentlich müsstest du mit dem Messgerät heute nochmal messen, ey, ist die Handbohrmaschine noch okay? Ich meine, wenn ich jetzt täglich damit arbeiten würde auf Baustelle, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, ey, wenn ich jetzt irgendwie in der Decke mal ein Loch bohre, dass ich dann ein Gewicht bekomme, weil das Gehäuse kaputt ist. Aber wenn man es ganz genau nimmt und ich falle von der Leiter, weil eben ich einen Stromschlag bekomme durch eben so einen Fehler, bezahlt die Versicherung nichts, wenn das rauskommt. Es ist leider so, Leute. Aber gut. Wenn jetzt aber keine Prüffristen durch Gesetz und Verordnung festgelegt sind, sollten von der Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der Anlagenkriterien natürlich Fristen vorgeschlagen werden. Ja, hat man dann, wie gesagt, so eine Tabelle, findet man alles online und wer bei YouTube reinschaut, der findet das da auch, was ich da so reingestellt habe. Okay, kommen wir jetzt mal zu den Bestandteilen der Wiederholungsprüfung, um die Podcast-Folge jetzt abzurunden und fangen wir mal an mit dem Besichtigen und kommen dann zu dem Messen und dann zum Abproben. Und dafür habe ich euch mal so eine schöne PDF mitgebracht, die habe ich euch auch in der Podcast-Folge verlinkt. Und zwar nehmen wir uns mal so ein Verlängerungskabel und beim Besichtigen von so einem Verlängerungskabel, was machen wir da? Wir schauen uns an, ist der Schutzleiter noch in Ordnung? Also bei Schutzklasse 1 bei so einem Stecker, ganz klar. Ist der irgendwie abgebrochen? Ich habe das ja mal in einem Video, dass bei mir in der Garage alte Steckdose Aufputz, dass da dieser Schutzkontakt, also wirklich diese Schiene ist oben abgebrochen und deswegen hat der Stecker nicht mehr vernünftig gehalten. Das war das eine. Ich meine, wenn es mir vorher aufgefallen wäre, hätte ich sie gleich ausgetauscht. Aber das ist zum Beispiel ein beschädigt oder ein offensichtlicher Mangel, den man da besichtigen kann. Ist das Gehäuse, also Stecker, Buchse, sind die noch okay? Ist das Kabel okay? Isolierende Teile in Ordnung? Ist die Geräteanschlussleitung einschließlich Steckvorrichtung mängelfrei? Sind die Aufschriften noch vorhanden bzw. vervollständigt? Haben wir noch irgendwelche Typenschilder? Es gibt so ein paar Protokolle, kann ich euch empfehlen, mal online zu suchen, für wirklich jedes Gerät explizit. Ich habe aber auch eins, was ich meinen Dozenten immer wieder austeile, wo man im Prinzip dann oben einträgt in den Kopf, wie bei der VDE 0100-600er Prüfung, dass ihr da seht, okay, ey, um welches Gerät handelt es sich, was habe ich heute geprüft und dann kommen natürlich Besichtigungen, ganz allgemeine Punkte, was habe ich hier vorne zum Beispiel, Gehäuse, Schutzabdeckung, Typenschild, Warnhinweise, Anschlussleitung, Stecker, Anschlussklemmen und Adern, in Ordnung, nicht in Ordnung, da habe ich noch zum Beispiel sowas wie Kühlluftöffnungen, Luftfilter, Schalter, Steuer, Einstell- und Sicherheitsvorrichtungen, Bemessung der zugänglichen Gerätesicherung, Bauteile und Baugruppen. Also ich habe hier so einiges, was ich hier auf so einem Protokoll dann auch drauf habe. Nichtsdestotrotz solltet ihr immer wieder alles durchgucken und nur da ankreuzen, was ihr auch wirklich habt. Weil wenn ich jetzt gar kein Gehäuse irgendwie habe, warum soll ich dann da schreiben, Gehäuse in Ordnung? Dann fragt sich der Nächste, was für ein Gehäuse? Fehlt es jetzt? Ja, wenn ich den zweiten, dritten Prüfer dann dran habe. Okay, wie gesagt, müsst ihr schauen, für euer Gerät, was ihr vor euch habt, würde ich jetzt zu weit gehen, wenn ich jetzt auf jedes Gerät einzeln eingehe, deswegen schaut da, was ihr habt. Okay, aber damit kommen wir jetzt zum lustigen Teil. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Teil, wo ich ja den Stecker einstecke, nämlich zu den Messungen. Und fangen wir an mit der Messung des Schutzleiterwiderstands. Kennt ihr auch von der VDE 0100er Prüfung, also 0105 oder 0100-600. Grenzwert ist hier 0,3 Ohm auf den ersten 5 Metern. Alle 7,5 Meter dürfen da maximal 0,1 Ohm dazukommen. Neuanlagen wisst ihr, okay, maximal 1 Ohm. Wenn ihr aber eine Verlängerungsleitung habt und die ist nur 10 Meter, dann wisst ihr selber, hey, 5 Meter 0,3, die nächsten 7,5 Meter maximal 0,1 Ohm mehr. Das heißt, es dürfte nicht mehr wie 0,4 Ohm sein. Ganz klare Geschichte. Das muss dann hinterher von der Elektrofachkraft bewertet werden. Und was wird natürlich bei der Schutzleiterwiderstand, also bei dieser Air-Low-Messung gemacht? Hier wird also der Widerstand zwischen den aktiven Leitern, also Phase und Neutralleiter, die sind ja aktiv, ja, L und N, und dem Schutzleiter gemessen. Ja, also üblicherweise wird das Ganze mit 500 Volt DC, ich kenne das von dem Fluggemessgerät, von Goss und Metrawatt gibt es auch welche, die machen das mit 300, kann man ja vorher alles einstellen. Dann muss man aber natürlich auch rechnen, ey, was macht der da eigentlich? Was sollte jetzt mein Messwert maximal sein? Dann kommen wir auch schon zur nächsten Messung, und zwar der R-ISO, der Isolationswiderstandsmessung. Und hier solltet ihr mindestens 1 Megaohm messen, also 2 Kiloohm pro Volt, sagt man, bei der üblichen Betriebsspannung oder Messspannung, sorry, von 500 Volt, auch wieder Gleichspannung. Dann kommt man nämlich rechnerisch auf eben 1 Million Ohm, also 500 mal 2000. Und was, das gibt ja eben 1 Megaohm. Und bei dieser Messung wird der Widerstand zwischen den aktiven Leitern, also Phase und Neutralleiter, und dem Schutzleiter gemessen. Also die Isolation zwischen den Adern wird da im Prinzip geprüft. Also wenn ihr bei der Messung einen ganz kleinen Widerstand habt, dann wisst ihr, ey, zwischen L und N oder L und PE ist da eine Verbindung. Und wenn ihr das Ganze einstecken würdet, hätten wir natürlich gleich die Sicherung geflogen, im besten Fall. Und jetzt habt ihr das schon gerade gehört. Also ich würde da stets empfehlen, alles gegen alles zu messen. Also nicht nur L gegen PE und N gegen PE, auch wenn das in den Protokollen immer noch so vermerkt ist, finde ich nicht cool. Ich würde immer alles gegen alles messen. Das heißt also L gegen N auch nochmal messen. Und bei Drehstrom natürlich auch die L1 gegen L2 und so weiter. Dann kommen wir als nächstes schon zur Messung des Schutzleiterstroms. Und das ist der Strom, der über den Schutzleiter fließt, wenn das Gerät eingeschaltet ist. So, und jetzt denkt ja jeder, hä? Aber über den Schutzleiter sollte doch gar kein Strom fließen. Grundsätzlich ist es ja so, da könnte schon mal was fließen. Und damit eben hier sicher gegangen werden kann, dass dieser Strom wirklich möglichst gering ist, wird eben diese Messung gemacht und hier beträgt der Grenzwert maximal 0,75 Milliampere. Das ist nicht viel. Denn wichtig ist ja, der Schutzleiterstrom darf in keinem Betriebszustand den Grenzwert erstmal überschreiten. Und jetzt mal kurz zur Erklärung, wie man auf diese 0,75 Milliampere kommt, weil jeder, der Elektrotechnik kennt oder kapiert hat oder auch bei mir zugehört hat, weiß, okay, 50 Milliampere maximal Berührungsstrom. Das ist ja das, was wir maximal abkönnen dürfen. Kurzzeitig ist es ja immer wieder dieses Zeit, also Einwirkdauer und Stromhöhe. Nichtsdestotrotz, deswegen haben wir auch die RCD mit den 30 mA, dann haben wir ja nochmal diese 20 mA, ich sag mal, Angst dazwischen, ja, so eine Toleranz. Aber 0,75 mA über den Schutzleiter maximal, und wir wissen einfach, Ströme unter einem Milliampere sind ja locker für den Menschen nicht spürbar und gelten als komplett ungefährlich. Deswegen sagt man 0,75, denn der Grenzwert von 0,75 wurde gewählt, um einen nochmal Sicherheitsabstand zu schaffen und mögliche Fehlerzustände zu berücksichtigen. Denn so toll diese 50 mA sind und wir mit 0,75 locker 49,25 mA dazwischen liegen, ist es ja so, der ein oder andere hat einen Herzschrittmacher oder, ja, so dumm es sich anhört, aber wir müssen immer vom dümmsten anzunehmenden Vorfall einfach gehen oder vom DAO in der IT, dümmste anzunehmende User. Genau, deswegen der Schutzleiterstrom. Und dann kommen wir noch zum Berührungsstrom. Auch noch eine wichtige Messung. Die wird aber nur bei Schutzklasse 2 gemacht. Ganz, ganz wichtig. Da geht es nämlich um diesen Berührungsstrom vom Gehäuse, wenn ich dran packe. Und hier wird nämlich der Strom von einem leitfähigen Gehäuseteil zur Erde gemessen. Also wenn jetzt ein Fehler auftreten würde und die Gehäuseteile berührbar wären, also berührbar unter Spannung wären, das wird da gemessen. Und diese Messung ist entsprechend besonders, wie gesagt, wichtig bei Schutzklasse 2, wo wir ja keinen Schutzleiter haben. Und wenn jetzt der L1 ans Gehäuse geht und ich packe dran, wie hoch ist er dann? Und das wird da gemessen. Und der Grenzwert orientiert sich tatsächlich irgendwo am Auslösestrom von einer RCD. Aber anstatt 30 mA ist der Grenzwert hier auf maximal 25 mA begrenzt. Und diese 25 mA sind auch nicht aus der Luft gegriffen. Die wurden nämlich festgelegt, um selbst bei direktem Kontakt, also wirklich, wenn ich die vollen 25 abbekomme, keine Gefährdung für den Menschen geschaffen werden, weil ja Ströme bis 50 mA für den Menschen im Allgemeinen nicht spürbar sind und verursachen entsprechend auch keine physiologischen Beeinträchtigungen. Aber wie gesagt, diese Messung besonders nur bei Schutzklasse 2 Geräten ohne Schutzleiter. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Wichtig jetzt an der Stelle, wer jetzt sich mit diesen Messungen genauer beschäftigt, an meine Dozenten, die diese Podcast-Folge jetzt hören, aufgepasst, den Schutzleiterstrom müsst ihr natürlich nur dann messen, wenn ihr den Berührungsstrom müsst ihr ja nur dann messen, wenn ihr ein Schutzklasse 2 Gerät habt. Wenn ihr Schutzklasse 1 habt, dann zählt diese ganze Geschichte schon gar nicht, weil dann sollt ihr ja gar keinen Berührungsstrom haben, weil dann ist ja der Schutzleiter angeschlossen. Dann kommt ja nichts ans Gehäuse, weil sobald was ans Gehäuse geht, fliegt natürlich der FI. Ist doch logisch. Das müsst ihr in dem Moment verstanden haben. Okay. Und eine Messung grundsätzlich wird auch immer dann erforderlich, wenn der sichere Zustand der Anlage durch die Besichtigung nicht garantiert werden kann. Das steht tatsächlich so auch in den Lehrbüchern drin. Aber das ist ja so gut wie immer der Fall. Das ist einfach so. Ist im Prinzip wie mit uns Menschen. Ja, jeder von uns kann gute oder schlechte Absichten haben, aber man kann es nicht wissen, wenn man die Person ansieht. Man kann der Person ja immer nur vor den Kopf gucken. Also entsprechend, ihr habt das Ganze zwar besichtigt und sagt, die Anlage sieht noch ganz gut aus. Könnt ihr euch aber vorstellen, wie mit einer Motorwäsche bei einem Autoverkauf, dann sollte man schon mal ein bisschen aufmerksam werden, warum macht der Typ eine Motorwäsche? Ja, also da hat er irgendwie was zu verstecken. So, wichtig jetzt noch, bei jeder Wiederholungsprüfung muss außerdem festgestellt werden, ob die vorhandenen Betriebsmittel der Beanspruchung bzw. der Belastung, also Strombelastbarkeit oder äußere thermische Einflüsse, das heißt also, ob ich das Gerät jetzt in einem Büro habe oder aber in der Gießerei oder in der Sägerei oder in der Schweißerei oder in der Metallwerkstatt, in der Industrie, im Handwerk, draußen bei euch zu Hause. Man muss immer wieder neu bewerten, ob dieses Gerät noch diesen Ansprüchen noch genügt oder ob eine Anpassung an veränderte VDE-Vorschriften notwendig ist. Das ist halt immer wieder auch von der Elektrofachkraft zu bewerten. Also wenn ein Verlängerungskabel ständig viel Strom durchleiten muss, darf es nicht überhitzen oder beschädigt sein. Ist so logisch. Und wenn das Gerät in einer heißen Umgebung arbeitet, muss es das auch aushalten können. Und die Sicherheitsvorschriften können sich ja immer wieder ändern. Was vor ein paar Jahren sicher war, könnte heute nicht mehr erlaubt sein. Beispiel, früher waren bestimmte Schutzmaßnahmen okay, heute braucht man vielleicht einen besseren Schutz gegen Stromschläge. Ist einfach so. Man prüft also, ob das Gerät immer noch sicher ist. Denkt also dran, die nächste Plakette, die ihr auf eurem Rechner, auf eurem Kabel, auf eurem Handgerät, auf eurem Wasserkocher, auf eurer Kaffeemaschine, auf eurem Kühlschrank, auf egal was bei euch in der Firma habt, ist nicht nur ein Aufkleber. Sie ist mehr so euer Schutzschild gegen Stromschläge, Brandschäden und Ärger mit den Vorschriften. Und ja, auch der schützt euch vor der nächsten Krankmeldung beziehungsweise der Frühpension oder der Frührente, weil ich meine, ich wollte jetzt nicht unbedingt ein Gewicht bekommen, im Krankenhaus landen, nur damit ich in Frührente komme. Das Leben ist wertvoller, glaubt es mir. Deswegen wieder einmal ganz klar bewiesen, wir Elektroniker, wir sind einfach die Lebensretter dieser Welt. wenn ihr uns nicht hättet hier in Deutschland, dann würde viel mehr brennen. Ja, ist einfach so. Solltet ihr jetzt aber Fragen, Anmerkungen zur Wiederholungsprüfung nach VDE 0701 702 haben oder aber ihr sagt, hey, ich will noch gerne mehr Videos oder speziellere Podcast-Folgen zu bestimmten VDE-Inhalten oder aber auch Prüfungsaufgaben, welche euch Kopfzerbrechen bereiten oder vielleicht wünscht ihr euch ganz andere Themen im Bereich Elektrotechnik, dann nicht verzagen, Giancarlo the Teacher fragen. Über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de findet ihr das Kontaktformular, das schickt ihr ab. Innerhalb der nächsten 7 Tage. Safe kriegt ihr von mir eine Antwort und dann ist vielleicht schon euer Themenwunsch, eure Aufgabe, Teil meines nächsten YouTube-Videos, Teil meines nächsten Podcast-Folge, denn ich denke mal, viele von euch profitieren von solchen Fragen, habe ich immer wieder miterlebt, wir haben eine tolle Community, es ist mittlerweile schön, was ich hier für ein Feedback bekomme für meine Arbeit, ich mache das wirklich, wirklich gerne und auch wenn ich jetzt schon wieder über 30 Minuten mit euch hier gelabert habe, ich hatte, glaube ich, das Gefühl oder ich habe das Gefühl, dass hier der ein oder andere viel mitgenommen hat. Denn es soll ja weiterhin heißen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video, hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, the Teacher.
Yeah. Fall in love with low prices, all in the Kroger app. Get juicy green, red, or black seedless grapes for $1.88 a pound with your card and a digital coupon. Then find low prices on thousands of items like sparkling ice water, Kroger brand chips, and more with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.